Ganz leise nur jemanden.
Aber ist es jetzt besser?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das technische. Ich höre, Doris, dass du in der Leitung bist, aber ich höre dich nur ganz leise. Deswegen versuche ich hier mal. So, jetzt höre ich dich besser. Gut.
Wunderbar. Entschuldigung.
Das war eine technische. Doris, schön, dich hier mit auf Sendung zu haben. Wir hatten uns kurz unterhalten über die Tatsache, dass das Thema Trump heutzutage in diesen Zeiten einfach ein Thema ist, an dem niemand mehr vorbeikommt. Auch viele Menschen können das fast nicht mehr tragen, so viel Trump und Sorge zu hören. Du hast zum Thema Trump, wenn ich das einfach mal so sagen kann, eine Fragestellung, die eigentlich ungewöhnlich ist. Ich habe das in der Aussendung zu dieser Sendung genannt, der Trump in uns. Das hat sich auf einen Satz von dir bezogen aus unserem Vorgespräch, wo du gemeint hast, dass Trump mehr mit uns selber zu tun hat, als wir denken. Als Einführungsfrage würde ich dich gern fragen, inwiefern hat dieser, ich sag mal, Narzisst im Weißen Haus, Rechtspopulist, offensichtlich ein Mensch, der eine lockere Verbindung zur Wahrheit hat, inwiefern würdest du sagen, der hat mehr mit uns zu tun, als wir denken?
Für mich ist die Situation in der Meditation nicht zu umgehen, dass man immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das Außen das Innen ist, dass wir sozusagen das, was sich im Außen zeigt, wir widerspiegeln, dass das unsere Projektion ist. Und für das, was im Trump so sichtbar wird, das ist für mich vor allen Dingen der Hass. Seine ganzen Reden sind voller Wut, voller Ärger, dann auch ganz viel Neid und Missgunst kommt da heraus und auch Unbewusstheit, ganz starke Unbewusstheit. Und wenn ich mir die Daseinsformen, sozusagen das Samsara-Rad, vorstelle, dann ist es ja so, dass unser Geist immer zwischen den Speichen umherkreist. Und da sind eben eine Speiche der Hass, die Eifersucht, der Neid, der Stolz, dann auch die Trägheit, die Unbewusstheit und die Rastlosigkeit. Und das ist für mich ein Zeichen, dass Trump nicht isoliert von uns dasteht, sondern das ist eher sozusagen die Geistestätigkeit, die wir auch immer wieder, ja, in der wir immer wieder verfangen sind, dass er sie widerspiegelt.
Ich würde jetzt gerne auch einen Schritt zurück machen und eine kurze Anmerkung zum Thema Achtsamkeit. Ich habe nämlich aufgrund der Schwierigkeit mit der Lautstärke etwas sehr Wesentliches vergessen, dich vorzustellen. Entschuldige. Ich war mein Fokus auf die Lautstärke und die fehlende Achtsamkeit bezüglich dich als meinen Gast. Ich darf es ganz kurz vorstellen. Du bist Co-Leiterin des Benediktushofs, des doch bekanntesten deutschsprachigen buddhistischen und auch christlich-kontemplativen Zentrums, das es hier gibt, von Williges Jäger gegründet. Du bist auch von Williges Jäger als Zen-Meisterin autorisiert und leitest, wie gesagt, mit Freunden von dir den Benediktushof, bist auch Autorin mehrerer Bücher und insofern Thema, oder ist das vielleicht sogar ein sehr entscheidender Umgang mit diesem Thema?
Ich glaube, dass wenn wir auf uns schauen, wir uns oft nicht bewusst sind, dass in uns Wut ist, dass in uns Rassismus ist, dass in uns Ausgrenzung ist, weil wir sozusagen auf dem spirituellen Weg sind und dort gar nicht unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Aber wenn es im Außen so auftritt, dann ist das für mich ein Aufruf, ein Wachruf. Wo, worum geht es eigentlich? Und wenn ich komme ja nur aus diesem Denkmustern heraus, wenn ich ganz wach bin, wenn ich ganz bewusst bin. Wenn ich nicht bewusst bin, bin ich in diesen Denkmustern verstrickt. Und von daher ist es für mich ein Wachwerden, dass so etwas im Außen sich zeigt. Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo stehen wir? Das ist sogar unglaublich wichtig. Und es zeigt sich auch heute, denke ich, dass ganz viele sich erstmal bewusst werden, was ihnen am Herzen liegt, wo es für sie wichtig ist. Und vielleicht war es auch eine Dummheit, in der wir lebten. Es war alles so selbstverständlich und wir erkannten uns gar nicht in unseren Niederungen oder Niedrigkeiten.
Ich weiß nicht, ob es dir hier ähnlich geht. Ich erlebe in den sozialen Medien, vor allem in den sozialen Medien, in denen ich mich auch bewege, also vor allem auch auf Facebook, aber nicht nur so etwas wie eine Verrohung der Sitten. Ich nenne es einmal so.
Ja.
Und auch eine Verrohung der Sprache und des Diskurses. Und ich merke, da gehört auch teilweise so dieses Format der sozialen Medien, dieses schriftliche Format, wo man dem anderen nicht wirklich gegenübersteht und das sozusagen sein eigenes irgendwie in den leeren Raum hineinspricht oder hineintippt und gar nicht darauf achtet, dass es eigentlich trotzdem bei irgendjemandem anderen ankommt. Dass hier die Versuchung da ist, in diese, ich nenne es einfach mal Verrohung, mit einzusteigen. Und dass es hier so etwas wie eine Spirale in diese Richtung geht und dass deswegen diese Aufmerksamkeit, von der du sprichst, etwas ist, das vielleicht auch ein entscheidender Beitrag ist, wie wir mit diesen Herausforderungen, die wir gerade angesprochen haben, umgehen können.
Ja, da kann ich dir gut zustimmen. Es ist übersehen worden, dass wir uns kultivieren müssen. Dass der Mensch, wenn er nicht wirklich bewusst wird, wenn er nicht aufwacht, dass er dann wirklich in seine ganz starken Triebe zurückfällt. Und diese Triebe werden dann auch sprachlich ausgedrückt. Und zwar gerade in der Wut und im Hass. Und das ist eine Aufgabe, die wir wirklich zu leisten haben, dass wir uns wieder kultivieren. Kultivieren nicht in dem Sinn, dass ich mich unterdrücke, sondern dass ich wach werde für das, was in meinem Geist konditioniert ist und dass ich dem nicht folgen muss.
Jetzt hat das Thema Trump und die Rechtspopulisten, die neoautoritären Strömungen, die wir gerade erleben, das hat alles vielschichtige Dimensionen. Das hat sozialpolitische Dimensionen, das hat ökonomische Dimensionen, das hat zeitgeschichtliche Dimensionen. Die haben wir alle teilweise in Radiosendungen, in Radio Wolf auch mit abgedeckt. Ich möchte mit dir wirklich auch bewusst, weil das auch sozusagen dein Arbeitsfeld ist, in die spirituelle Dimension dessen einsteigen. Weil wenn wir jetzt vom amerikanischen Präsidenten weggehen und in die innerdeutsche Auseinandersetzung gehen, die Auseinandersetzung, die wir heutzutage erleben mit einer doch gespaltenen deutschen Öffentlichkeit, die am Flüchtlingsthema sich in einer Weise zugespitzt hat, wie wir es schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nicht erlebt haben. Und all die politischen Differenzen, die wir hier erleben, sind ja auch okay, müssen auch ausgetragen werden. Aber da ist etwas in der Wahrnehmung der Menschlichkeit des anderen, in der Wahrnehmung, ich sag's mal so, der Heiligkeit der Begegnung, dass die Auseinandersetzung davor schützt, in eine Auseinandersetzung zu gehen, in der man letztendlich nicht nur mit Worten aufeinander einschlägt.
Ja, ich glaube, dass die Debatte ganz stark von Angst besetzt ist. Und zwar, dass die Angst um meine eigene Existenz, die Angst um meinen eigenen Reichtum, die Angst um meine eigene Sicherheit. Und das ist ja eine tiefsitzende Existenzangst, die sich eben in verschiedenen Phänomenen dann aufteilt. Aber diese Existenzangst ist etwas, ein tiefer Trieb. Und ich habe den Eindruck, dass oft dann extreme Meinungen oder extreme Aussagen diese Angst versuchen anzusprechen. Und da rühren sie natürlich an einem ganz wunden Punkt, wo dann automatisch dieses Um-sich-Schlagen passiert. Also es gibt und das ist das, was mich so erschüttert, dass dann auf ganz einfache Strukturen, die evolutionär sich natürlich gebildet haben, dass die sozusagen diese Triebe hervorgerufen werden.
Jetzt kann man natürlich sagen, die Angst ist ja auch nicht unberechtigt. Wir leben ja in einer Zeit doch dramatischer Umbrüche. Wir wissen nicht, wohin sich die Industriegesellschaft entwickelt. Die Automatisierung der Arbeit hat eine neue Dimension angenommen, wo wir täglich davon lesen können, dass eigentlich die Großzahl aller Tätigkeiten, die wir ausführen, bis zu auch hochintellektuellen Tätigkeiten von künstlicher Intelligenz in naher Zukunft übernommen werden können. Wo die Frage ist, was machen wir mit Menschen, die aus dem Arbeitsprozess herausfallen? Wir leben in einer Zeit der Mobilität, der Armut. Die Flüchtlingskrise ist real. Sie ist ausgelöst durch die Armut der Welt, auch durch die Krisen der Welt. Wir leben in einer Zeit, in der Gewissheiten wie die Gewissheit einer westlichen Weltordnung, egal wie man dazu steht, in Frage gestellt wird, wo sich die Welt anfängt neu zu ordnen. Private Existenzängste, globale Zukunftsängste, all das hat ja seine Berechtigung. Hat hier Meditation eine Antwort?
Ich glaube schon, denn es ist ja auch eine ganz große Chance. Veränderungen hat es immer gegeben und in allen Zeiten hat es diese Herausforderungen gegeben, in unterschiedlicher Form, aber diese Weltuntergangsstimmung, diese Ängste, die gab es in allen Zeiten. Und es ist eigentlich die Chance, die wir heute haben, zu schauen, was ist der Mensch? Ist er wirklich nur ein Mittel zum Zweck, der einfach nur ein Arbeiter, der Dinge produziert, oder wird vom Menschen etwas ganz anderes gefordert? Und gerade wenn wir heute auf die Automatisierung, auf die Roboter schauen, dann wird der Mensch nochmal ganz besonders herausgefordert, was ist sein Proprium, was macht den Menschen aus, wo übersteigt er den Robot? Und da glaube ich, Meditation eine unglaubliche Hilfe, dass es nämlich an das Wesen des Menschen kommt und nicht an seine unterschiedlichen Formen, in denen er sich dann kulturell auch ausdrückt.
Inwiefern ist Meditation, so wie du sie praktizierst, so wie du sie lehrst, wie ihr sie am Benediktinerhof lehrt und vermittelt. Inwiefern ist Meditation hier eine Hilfe? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Spiritualität und spirituelle Praxis eine Hilfe für soziale Fragen sein kann, sondern dass neben den sozialen Lösungen und politischen Lösungen, die wir brauchen, auch existenzielle Antworten gefragt sind. Und vielleicht hier aus der Praxis heraus, die du betreibst, die du pflegst, vielleicht Antworten angeboten werden können, die wichtig sind. Siehst du das so? Und wenn ja, wie? Weil die Ängste sind ja berechtigt auf ihre Art und Weise.
Ja, wenn ich auf die Formen schaue, dann sind die Formen immer vergänglich und immer verändern sich ständig. Und wenn ich mich aber sozusagen auf das wahre Wesen der Formen konzentriere, wenn ich versuche zu praktizieren, Zazen zum Beispiel, Meditation, dann ist es meine Übung, sozusagen in den Formen das Bleibende zu erkennen, die wahre Natur des Seins zu erkennen. Und in dem Moment, wo ich da mich einlasse, ist es mir möglich, sozusagen über den Tod hinaus, über die Schwierigkeiten hinaus, ein Vertrauen in das Leben zu bekommen, das eben nicht nur an der Vergänglichkeit haftet und dadurch ständig leidet, sondern in dem unendlichen Sein sich anbinden kann.
Lass mich jetzt hier ein bisschen den Aschau-Provokateur spielen. Inwiefern ist das, was hier in der Meditation Erfahrung erlebt wird, relevant, echt und hält der menschlichen Erfahrung stand? Wenn ich vom Meditationskissen aufstehe, bin ich ja vielleicht noch immer von der Arbeitslosigkeit bedroht, bin ich ja vielleicht noch immer von der Ungewissheit des Augenblicks bedroht. Was ist denn anders aus der Sicht des Meditierenden?
Dass das Vertrauen wächst in das Leben, dass es sich fügen wird, dass sich die Formen zwar ändern, dass sich das Leben ändert, aber dass das Leben selbst immer seinen Sinn in diesem Augenblick für mich hat. Mhm. Also das Vertrauen wächst unglaublich. Mhm. Und das ist ja entscheidend, weil dann kann nämlich diese Hetze, die bei der Angst ansetzt, gar nicht bei mir ansetzen.
Ich habe ein Gespräch mit Bruder Steindl Rast, den du natürlich auch kennst und der ein großer christlicher Mystiker ist, in einem Gespräch von ihm gehört, was er meint, was die Kernaussage der christlichen Botschaft ist. Und das hat mich überrascht, weil er hat betont, es ist nicht, wie man vielleicht meint, liebe deinen Nächsten, sondern so, Bruder Steindl Rast, er sagt, die Kernaussage der christlichen Botschaft ist, fürchtet euch nicht. Und er sagt, es gibt keinen Satz in den Testamenten, in den Neuen Testamenten, der öfters vorkommt als Zitat von Jesus, als dieser Satz, fürchtet euch nicht. Und dass das die eigentliche spirituelle Botschaft ist, dass es guten Grund gibt, sich nicht zu fürchten.
Das würde dementsprechend, was ich meinte mit der Meditation, die das tiefe Vertrauen in das unendliche Sein wirklich nicht nur fördert, sondern wirklich stabilisiert, sodass es auch gelebt werden kann.
Mich hat das so beeindruckt und wie du auch sagst, dass stimmt sehr mit dem überein, was du gerade auch vorher formuliert hast, weil es mich auch zum Nachdenken gebracht hat, was ist denn die eigentliche Aufgabe spiritueller Arbeit in herausfordernden Zeiten wie diesen? Die spirituelle Arbeit, die wir auch mit dem Magazin Evolve, auch mit diesen Radiogesprächen und unserer Dialogarbeit versuchen, hat ja auch etwas mit dieser evolutionären Dimension des Lebens zu tun. Das ist ein Anliegen, das uns immer sehr wichtig erscheint. Ich habe das Gefühl, dass sich die Prioritäten gerade in den letzten Jahren hier verschoben haben, dass es immer mehr in den Vordergrund rückt, das ist jedenfalls meine subjektive Erfahrung, dass es wichtig ist, dieses Vertrauen, das du ansprichst, in den öffentlichen Raum hineinzuhalten oder in die Begegnungsräume, in denen man mit anderen Menschen begegnet, die auch mit diesen Herausforderungen, so wie wir alle konfrontiert sind, dass man dieses Vertrauen, dass wirklich auch eine Frucht tiefer spiritueller Praxis ist, dass dieses Vertrauen etwas ist, das von Menschen, die authentisch aus diesem Vertrauen kommen, gemeinsam und auch für die Gemeinschaft gehalten werden kann. Dieses Halten von Vertrauen hat, wenn es keine andere Auswirkung hat, zumindest diese Auswirkung, dass es hilft, die Dynamik der Panik, die uns oft begleitet und die viel auch das, was wir gerade vorher besprochen haben, mit ausmacht, dass es diese Dynamik der Panik durchbricht und Raum gibt und Luft gibt, weil da vielleicht etwas ist, das ist zutiefst vertrauenswürdig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wenn ich kein Vertrauen habe, bin ich anfällig für alle Hetze. Mhm. Bin ich anfällig für das Zurückweisen oder Ablehnen anderer Menschen oder auch das Ausgrenzen anderer Menschen, weil die könnten mir ja mein Leben zerstören. Und wenn ich aber das tiefe Vertrauen habe, dann bin ich nicht anfällig. Dann kann ich sehen, dass diese Hetze gar nicht notwendig, also dass das gar nicht notwendig ist, dass ich gar nicht mich ansprechen muss.
Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich mich von etwas anderem angesprochen fühle. Und vielleicht ist es ja auch eine der Problematik dieser Zeit, wie vielleicht jeder andere Zeit, das weiß ich nicht, dass wenn man ganz in der, ich sag's mal so platt, in der Weltlichkeit aufgeht, man auch nur von den weltlichen Sorgen, den weltlichen Ängsten und den weltlichen Hoffnungen angesprochen ist, dass dabei etwas ist in der Tiefe unserer Existenz, das davon nicht berührt ist.
Ja.
Und dass einfach die authentische Erfahrung, dass diese Dimension der Existenz nicht weniger, sondern sogar mehr real ist als das, was wir Welt nennen, dass das eine unheimlich existenzielle Kraft gibt, mit der Welt, mit allen Herausforderungen persönlicher, politischer, zeitgeschichtlicher Natur anders umgehen zu können. Es ist kein Universalmittel für irgendetwas, aber es ist eine Verwurzelung, eine Verankerung in einer Dimension, in der Vertrauen einfach berechtigt ist.
Dem kann ich gut zustimmen. Es ist natürlich heute eine ganz große Herausforderung. Bislang war sozusagen der Verstand das Kriterium, mit dem man sozusagen in die Welt versuchte zu begreifen und die Welt auch einzuordnen. Heute merkt man durch die Globalisierung, dass der Verstand nicht oder dass mein Denken nicht das Denken der anderen ist oder sein muss. Und ich habe über den Verstand keine Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ich muss auf eine total neue Ebene gehen. Und diese neue Ebene ist für mich immer noch die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, das Mitgefühl. Mhm. Mhm. Und nur so habe ich die Möglichkeit, den anderen zu berühren. Aber von den Verstandeskräften, die einfach durch die Kulturen geprägt sind, habe ich nicht mehr eine Ebene, wo wir uns verstehen können. Und deswegen glaube ich, sind wir heute gefordert, diese neue Dimension zu entfalten, zu entwickeln, damit wir ins Gespräch, damit wir in die Begegnung kommen können, die nicht von Hass und von Ablehnung geprägt ist.
Ich meine, was wir jetzt erleben, ist in einer gewissen Weise unleugbar auch eine Wiederholung dessen, was wir in den 30er Jahren schon erlebt haben. Die Formen mögen andere sein, zeitliche Nuancen mögen andere sein, aber sowohl die Angst, die du ansprichst, als auch die Schuldzuweisung auf das unbekannte Andere, als auch die Verhärtung und die im Hass verhärtete Emotion, all das erweckt Erinnerungen an das, was in der Wirtschaftskrise der 20er und 30er Jahre auch zu einer Verheerung in der 30er und 40er Jahre geführt hat. Und wenn man einfach den Stimmen zuhört und Trump ist hier nur sozusagen ein Name, der für ein Symptom steht, obwohl natürlich Trump für sehr viel für diese Kultur auch der Verächtlichmachung, die Kultur der Selbstüberhöhung, eines radikalen Narzissmus, aber auch eine Kultur oder eine Unkultur der menschlichen Nichtbegegnung. All das sind Dinge, die wir ja nur dann verstehen können, wenn wir sie erstens auch selber in uns nachvollziehen können, auch sehen, dass die gleichen Mechanismen, wenn vielleicht auch auf anderer intellektueller Basis bei uns auch fruchten und passieren können. Und dass es hier etwas gibt, das davon nicht berührt ist. Und dass etwas, was du mit menschlicher Begegnung ansprichst, nicht nur darauf reduziert ist, dass wir uns sozusagen wiederkennen im ich bin Deutscher, du bist Deutsche, wir haben die gleiche Weltanschauung, all das mag alles okay sein, aber die Komplexität, in der wir uns gerade erleben, in der wir Menschen auf der Straße erleben, die aus völlig anderen Kulturkreisen kommen, wie können wir dieser Komplexität standhalten, wenn wir nicht die menschliche Begegnung auf ein viel, viel tieferes, auf eine viel tiefere Wurzel setzen, auf eine viel tiefere Ebene sehen, dass wir einander begegnen können.
Ja, die Komplexität macht es so schwer, weil der Mensch gerne wissen möchte, wie und was das Leben ist, beziehungsweise wie er leben soll. Die einfachen Regeln, die haben immer oder die haben viel Zuspruch. Aber das Leben ist einfach zu komplex, als dass wir einfache Regeln finden. Sondern die Regel, die entwickelt sich immer aus dem Augenblick. Und aus dem Augenblick bedeutet, ich darf keine Absichten haben. Ich darf nicht aus meinen Begierden heraus und meinen Ablehnungen oder Vorlieben heraus agieren, sondern im Grunde genommen in der Situation vorurteilsfrei mich einzulassen auf die ganzen Dinge. Und das muss aber geübt sein. Das ist nicht etwas, was uns sozusagen schon zu Händen ist, sondern das ist etwas, was wir wirklich einüben müssen, zu schauen, ohne schon zu wissen, was wir schauen, zu hören, ohne zu wissen, was wir hören wollen. Sondern das ist etwas, was wirklich heute, glaube ich, notwendiger ist als je zuvor oder was heute gefordert wird, dass wir diese Dimension lernen, dass wir eine neue Bewusstseinsform erlernen.
Okay, lass mich die direkt fragen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht in Meditationspraxis geübt sind. Was lernen wir da? Wenn ich die zuhöre, was bedeutet ein Zuhören ohne Erwartungshaltung? Wenn ich dich wahrnehme, was bedeutet dich wahrzunehmen, ohne hier etwas zu wollen? Ist das, was du sprichst, nicht einfach eine schöne Fantasie? Ist das was Reales? Hat das wirklich Bestand? Besteht es auch unsere kritische Prüfung? Ist das wirklich etwas, auf das wir unser Leben aufbauen können? Wir reden jetzt ja nicht davon, dass es sozusagen ein netter Gedanke ist, sondern du sagst, das ist eine existenziell grundlegende, bedeutsame Ebene, von dem es möglich ist, anders Mensch zu sein. Wie kommst du dazu?
Ich meine, heute wissen wir schon, dass unser Denken sehr geprägt ist, dass es nicht einfach frei ist, sondern dass die normalen Gedanken, die wir denken, eigentlich kulturell oder familiär oder individuell geprägt sind. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich spreche frei, weil ich immer konditioniert spreche. Ich denke nicht frei, sondern ich denke konditioniert. Und die Konditionierungen zu erkennen, bedeutet, von ihnen frei zu werden. Bin ich nicht wach genug und erkenne nicht meine Gedanken als geprägt und als konditioniert, dann muss ich sie leben. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sein. Bin ich aber bewusst, kann ich wahrnehmen, wie bei einer bestimmten Situation mir bestimmte Gedanken kommen, die einfach schon meine Großmutter oder weiß Gott wer schon gedacht hat, dass meine Kultur so denkt. Und dadurch bin ich frei zu sagen, stopp, ich schaue, was anderes kommen kann. Also das ist schon wichtig.
Wenn ich das alles weglasse, wenn ich all das, was du verstandesmäßig nennst, weglasse, ja. Was ist es, das, was dann bleibt?
Wir haben zutiefst, oder wir sind zutiefst Mitgefühl. Wir sind, unser wahres Wesen zeigt sich im Mitgefühl. Und Mitgefühl ist nicht eine emotionale Stimmung, sondern der Mitgefühl ist diese radikale Akzeptanz dessen, was ist. Und aus dieser radikalen Akzeptanz erwächst dann ein Handeln, das der Situation angemessen ist. Wenn ich aber aus meinem Denken heraus handle, dann handle ich, manchmal kann es sinnvoll, manchmal kann es weniger sinnvoll sein, aber ich handle immer geprägt. Ich handle nicht frei, sondern ich handle so, wie ich eben erzogen worden bin und geprägt bin.
Ich muss gestehen, deine Antwort hat mich jetzt ein wenig überrascht, weil ich eigentlich so etwas erwartet habe, wie was dann bleibt, ist eine radikale Offenheit. Leere ist auch ein buddhistisches Wort. Das Nichts. Du sprachst aber zuerst von der Empathie und dann von der radikalen Akzeptanz. Das hat eine andere emotionale Note als diese Leere, diese Weite, dieses Nichts, das man oft mit der buddhistischen Meditationserfahrung verbindet. Ist das das Gleiche oder sprichst du von etwas anderem?
Wenn wir die Leere erleben, dann erleben wir es als ein Nichts, als ein Loch oder da ist nichts, sondern wir erleben es als Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ist aber keine Emotion, sondern es ist, dass das andere sein darf, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Und das hat eine ganz andere Qualität, als wenn es eingefärbt ist durch meine Sympathie oder Antipathie.
Du hast es auch anfänglich radikale Akzeptanz genannt.
Ja.
Und was mir da aufgefallen ist, dass diese radikale Akzeptanz eben etwas völlig anders ist, als ich würde es mal eine radikale Gleichgültigkeit sein würde. Da ist in dieser Offenheit, in dem alles kann so sein, wie es ist, nichts muss irgendwie anders sein, was ja eine Formulierung der radikalen Offenheit ist, nicht eine Gleichgültigkeit zu diesem Allen, sondern, und da sehe ich den radikalen Unterschied, den du hier ansprichst und der vielleicht auch alles ausmacht, es ist ein radikales Ja dazu. Es ist ein radikales Annehmen dessen und nicht ein gleichgültiges Unbeteiligtsein. So entnehme ich es deinen Worten. Und dann macht es auch Sinn, dass aus diesem radikalen Ja, aus dieser radikalen Akzeptanz, der du ansprichst, fast notgedrungen ein Ja zu dieser Welt und eine Empathie und ich würde auch sagen, eine große Liebe entspringt.
Ja, dem würde ich zustimmen. Die radikale Akzeptanz ist, dass ich es so nehme, wie es ist. Und wenn ich sehe, da kommen Flüchtlinge, dann ist das nicht, das darf nicht sein und das kann nicht sein, sondern es ist so. Und aus diesem es ist so erwächst ein angemessenes Handeln, weil dann geht es darum, gehe ich damit um. Und nicht in der Ablehnung und nicht, weil es nicht sein darf. Und das ist dann das Mitgefühl, das ist dann wirklich die Menschlichkeit.
Ja, Alex, wenn du den Satz so sagst, es ist so, ja, da würden dir ja viele Menschen zustimmen. Es ist so, was soll man machen, es ist so. Aber ich höre dich anders. Ich höre dein es ist so, nicht ein es ist so und da kann man halt nichts machen, sondern es ist so und es ist gut, dass es so ist. Und damit höre ich nicht heraus, dass es nicht vielleicht eine Herausforderung ist, mit der man umgehen soll, ja, sondern dass es, weil es einfach ist, und selbst wenn es etwas ist, das wirklich, ich sag mal, ein Übel ist, ja, etwas wie Unterdrückung, etwas wie Krieg, es ist, aber ich kann trotzdem, und das scheint ja ein paradoxer Gedanke zu sein, aber so verstehe ich dich, es kann trotzdem aus einem radikalen Annehmen, dass es so ist, eine Antwort selbst auf das schlimmste Übel entstehen.
Ja. Dem würde ich zustimmen, wie du mich verstehst. Es ist nämlich keine Resignation. Es ist halt so. Ich kann nichts machen.
Yeah.
Es ist auch nicht zu sagen, es ist alles gut. Ja. Die radikale Akzeptanz ist nicht, es ist alles schön und gut, sondern es ist wirklich, ich nehme die Wirklichkeit, wie sie ist. Und aus dieser Annahme der Wirklichkeit erwächst natürlich dann eine Aktivität. Das ist nicht etwas, was dann einfach in einem Fatalismus sich abspielt. Überhaupt nicht. Das ist nicht die radikale Akzeptanz, sondern es ist wirklich, okay, ich sehe, dass im Moment in der politischen Diskussion oder in den sozialen Medien sehr viel Hass ausgestrahlt wird. Und das heißt, ich weder gut, noch heiße ich ist schlecht, sondern es ist so. Und daraus erwächst dann, wie gehe ich selbst damit um? Welchen Impuls bringe ich ein, dass diese Art von Kommunikation nicht überhand nimmt?
Ich meine, du enthältst dich ja hier auch nicht des Urteils. Ja? Du sagst ja nicht, dass diese verächtliche Kommunikation etwas ist, das man pflegen soll, sondern du sagst ja durchaus, dass es etwas ist, wo man sich engagieren soll, das auch überwinden zu können.
Also wenn ich davon ausgehe, dass ich im Rat des Sansaras bin, dann ist der Hass ein Bereich, wo ich wirklich in der Hölle bin, weil es mich selbst auffrisst und die anderen zerstört. Und das ist das Menschsein. Das Menschsein ist das bewusste Dasein und das Mitgefühl. Und deswegen kann ich sagen, wenn wir im Hass sind, dann sind wir einfach in einer unbewussten Struktur unseres Seins.
Lass es mich direkt fragen. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel verlangt, aber ich würde dich einfach gern so direkt fragen, was ist Hass?
Also, dass es zum Beispiel anders sein soll, wie es ist, dann ärgert es mich. Und wenn ich diesem Ärger nachgehe, wird es zur Wut und wird es zum Hass.
Also, was mich an deiner Antwort hier einfach sehr auffällt und was ich einfach sehr bedenkenswert finde, ist, dass du ihr einen Anfang setzt auf die Frage, was ist Hass, ja, der eigentlich sehr harmlos klingt, nämlich, dass etwas nicht so sein soll, wie es ist. In dieser Feinheit des Anfangs, ja, das ist ja noch kein Hass erkennbar, einfach etwas soll anders sein, als es ist. Aber so höre ich dich, zu sagen, allein in diesen Sätzen, etwas soll anders sein, als es ist, ist der Samen des Hasses.
Ja. Ja.
Weil wenn wir das,
da ist der Same drin, weil es die Unkenntnis ist des Lebens. Mhm. Es entsteht eigentlich aus der Unkenntnis, dass das Leben wir so sehen wollen, wie wir es gerne hätten. Mhm. Das Leben ist aber anders, wie wir es sehen. Mhm. Und aus dieser Unkenntnis heraus kommt es, es soll anders sein. Mhm. Und daraus steht dann der Hass. Mhm.
Was ich so eindrücklich finde in der Art und Weise, wie du das schilderst, ist, weil die Wurzel der Empathie oder der Liebe und die Wurzel des Hasses hier in etwas aufgezeichnet sind in deinen Worten oder aufgezeigt sind in deinen Worten, wo die Feinheit fast nicht unterscheidbar ist von alles kann so sein, wie es ist und etwas soll anders sein. Da scheint nur eine kleine Nuanceverschiebung, da ist noch keine Emotion dahinter, da ist noch kein Hass dahinter oder keine offensichtliche Emotion dahinter. Und doch kann ich das nachvollziehen, dass in diesem Samen all das, was mit diesem Hass, den wir jetzt auch, wenn wir zu unserem Thema ganz kurz einfach auch mal explizit wieder zurückkommen, Trump, das ist sehr viel Hass, wovon hier wir auch sprechen, Hass auf beiden Seiten, dass das in diesem feinen Weltbezug, den wir in uns, in unserem Innersten wahrnehmen und den wir uns in unserem Innersten beziehen können, so oder so, die Wurzel legen.
Ja, und dann ist aber die tiefste Wurzel ist dieses Unverständnis, ist diese Unkenntnis der Welt. Wir können ja immer nur partiell sehen. Und aus diesem partiellen oder ganz kleinen Blickwinkel, aus dem wir heraus die Welt verstehen, für uns immer unverständlich, was die Welt uns präsentiert. Mhm. Und da liegt schon der Same. Mhm.
Sag noch ein paar Worte mehr dazu, wenn ich so nachfragen darf, wenn du von der Unkenntnis sprichst, was meinst du damit?
Wir sehen ja immer nur diese Formen. Und wenn wir glauben, diese Formen sind fest und diese Formen würden die Welt ausmachen, dann sehen wir nur einen ganz kleinen Blickwinkel der Welt. Und das ist unser Dilemma, dass wir von diesem kleinen Blickwinkel heraus die ganze Welt erklären wollen. Und die Globalisierung macht unseren Blickwinkel schon weiter, aber sie ist ja auch noch ganz klein gesetzt im Vergleich zum Universum oder dem ganzen Bewusstsein, das sich entfaltet. Mhm. Und wir sollten uns nicht anmaßen zu glauben, das, was ich sehe, das wäre die Wirklichkeit. Und aus der kleinen Sicht heraus dann die Welt beurteilen und verurteilen. Hm.
Lass mich für den Nicht-Meditierer sprechen oder auch den Nicht-Meditierer in mir. Wenn du sagst, Formen sind ein kleiner Blickwinkel auf die Wirklichkeit. Sind nicht Formen alles? Ist nicht die ganze Wirklichkeit eine Wirklichkeit von Formen? Wenn du sagst Formen, ja, du sagst ja nicht nur diese oder jene Form ist etwas ganz Geiles, du sagst Formen an und für sich ist ein kleiner Blickwinkel. Da legst du die Vermutung nahe, so müsste man dich interpretieren, dass es etwas jenseits der Formen gibt, was ein viel größerer, viel weiter Blickwinkel ist auf das, was die Welt ist. Ist das wahr?
Nein, nicht, dass es jenseits der Formen ist, sondern die Wirklichkeit drückt sich in den Formen aus.
Okay.
Immer. Wie es heißt, die Lehre gibt es nur in der Form. Also die Wirklichkeit gibt es nur in den Formen. Nur wenn wir die Formen wirklich betrachten, also theoretisch hätte uns ja die Evolution auch so ausstatten können, dass wir Atome sehen könnten. Mhm. Dann würden wir sehen, dass nichts fest ist, dass alles im Fluss ist, dass alles in Bewegung ist. Und dann würden wir uns nicht an den Dingen festbeißen und sagen, jetzt habe ich das und das muss erhalten werden und für das kämpfe ich und dafür müssen die anderen sterben, sondern ich wäre fähig zu sehen, dass ich immer wieder loslassen muss, weil die Wirklichkeit sich ständig neu kreiert.
Ich würde gerne auf einen Satz einhaken, den du ganz anfänglich einfach schnell gesagt hast. Die Lehre drückt sich in den Formen aus.
Ja.
Damit ist ja viel ausgesagt, ja. Damit sagst du aus, dass etwas sich in den Formen ausdrückt. Und du hast gesagt, es drückt sich immer in den Formen aus. Also es geht, das war sozusagen auch als Antwort, es geht in dem Sinn nichts über die Formen hinaus. Aber es ist die Lehre, die sich in den Formen ausdrückt. Das hat ja was auch mit diesem Lotus Sutra zu tun, die Lehre ist Form, die Form ist Lehre, nehme ich mal an.
Ja.
Da sprichst du eine Weltwahrnehmung an, die ist uns normal nicht geläufig. Du sprichst ja eine Wahrnehmung an von etwas, was sich nicht nur auf Form reduzieren will. Und der Blick sich auf etwas nicht Form ist. Höre ich dich richtig?
Ja, das ist natürlich die Form zusammenkommen. Im westlichen Verständnis als Geist und Materie sehen.
Okay.
Und diese Geist und Materie sind eins, die sind nicht getrennt und ich kann dir den Geist nicht von der Form, also von der Form der Materie erkennen und die Materie kann ich nicht ohne den Geist erkennen. Mhm. Aber im Erleben des Augenblicks fallen die beiden zusammen und ich erkenne, dass beides eins sind.
Mhm. Wäre ein anderer westlicher Ausdruck dafür auch der Ausdruck des Mysteriums? Weil bei Geist wir oft es sehr unterschiedliche Interpretationen und Vorstellungen dessen gibt, was mit Geist gemeint ist. Und einfach von der Geistesphilosophie her die Formen des Geistes vielfältig sind und sie trotzdem einfach Formen sind. Also die ganze westliche Philosophie ist voll von Formen des Geistes. Und ich meine mal, das allein sprichst du nicht an.
Nein, das Wort Geist ist wirklich ganz schwer zu begreifen und deswegen ist das Wort Lehre eigentlich viel deutlicher zu sehen, weil die Lehre wird als nicht, also das ist so schwer, ich würde sagen, Lehre kann man sagen, ist die Wirklichkeit, die keiner Eigenschaft unterliegt. Und das ist denkerisch nicht möglich, weil in dem Moment, wo wir denken, hat es immer eine Eigenschaft. Und ich kann daher die Lehre nicht denken, weil das Denken selbst ist Ausdruck der Lehre. Aber ich kann die Lehre im Augenblick erfahren, erleben.
Du sagst, diese Lehre ist nicht denkbar. Diese Lehre, die keine Eigenschaft hat, aber sie ist erfahrbar, sie ist der menschlichen Existenz zugänglich und sie ist relevant.
Sie ist das Relevanteste, was es überhaupt gibt, denn wir erfahren die Lehre immer. Wir erfahren sie in ihren Spuren, wie die Stille, wie die Dankbarkeit, wie das Mitgefühl, wie die Glückseligkeit, den Frieden. Das sind alles Elemente, also Erfahrungen, die wir haben und die mit der Lehre, wo wir sagen können, da spüren wir diese Lehre. Mhm. Und das ist ja das Relevante. Es ist ja nicht relevant, ob ich ein Fahrrad habe oder nicht, aber ob ich zum Beispiel Glückseligkeit erfahre, das ist für mich im Leben relevant. Mhm.
Und du sagst eben auch, in der Erfahrung dessen oder in der Offenheit dem gegenüber entziehe ich dem Hass den Boden. Ja. Wirst du es auch so sehen?
Ja.
Das ist natürlich kein politisches Programm und einfach, damit man uns hier nicht Naivität vorwirft, das allein erlöst die Welt nicht. Es braucht aktives Tun und wir müssen sehr viel richtig tun, was oft falsch getan wird. Aber da ist etwas sehr Zentrales, sehr Fundamentales, das mit diesem feinen Unterschied, diesem Ja zur Offenheit, diesem Ja zum Unbestimmbaren, das eben nicht gleichgültig ist, sondern dass du mit dieser radikalen Akzeptanz besprochen hast, dass eine menschliche Grundlage stiftet, in der eine Begegnung möglich ist, die dem Hass den Boden entzieht.
Es gibt ein Wort von Jesus, da heißt es, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid der Sauerteig. Und wenn man schaut, wie eine ganze Suppe mit einer Prise Salz einen Geschmack bekommt, wie ein Brot wächst durch eine kleine Handvoll Sauerteig, dann glaube ich, wäre es notwendig, dass wir uns auf diesen Satz besinnen, dass es nicht sinnlos ist, wenn ich den friedfertigen Geist entfalte. Weil mein Geist ist der Geist aller. Und wenn ich den friedfertigen Geist entfalte, dann entfaltet er sich auf der ganzen Erde. Und das wird oft übersehen, dass man immer meint, dass das spielt keine Rolle, was ich mache. Das spielt eine enorme Rolle, denn ich bin die ganze Welt. Ich bin das Ganze. Und in dem Moment, wo mein Geist in Frieden ist, ist auch der Geist in Frieden.
Darf ich einfach kritisch nachfragen, ja? Ja. Da kann natürlich jetzt sozusagen der Einwurf kommen, das ist doch naiv. Okay, jetzt bin ich in Frieden und sitze in meinem Meditationsraum oder in meiner Kirche oder wo auch immer, vielleicht sogar in meiner Kirchengemeinde und bin im Frieden. Das ist schön für mich, das ist vielleicht schön für die Beteiligten. Aber du sagst, damit ist die Welt in Frieden? Das ist doch ein bisschen zu viel gesagt. Wie kommst du zu dieser Aussage? Ja.
Es gibt im Indischen ein Bild, das Intranet, wo jedes Phänomen sozusagen ein Kristall ist und diese Kristalle bilden ein Netz. Und in einem Kristall spiegeln sich alle anderen Kristalle und bewegt sich ein Knoten des Netzes, bewegt sich das ganze Netz. Und wenn dadurch, dass wir voneinander abhängig sind, wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir glauben, der Mensch auf der anderen Seite der Welt würde von mir getrennt sein, das ist Illusion, bloß weil ich ihn nicht sehe, ist der dennoch mit mir verbunden. Und das bedeutet, wenn ich an einem Faden ziehe ich an allen Fäden. Dass ich das mit meinem Verstand nicht erfassen kann, das ist etwas anderes. Aber dass es von der Weltsicht her möglich ist, denke ich auf jeden Fall.
Kann es vielleicht so verstanden werden? Ich versuche das einfach in anderen Gedanken zu denken, was du mit diesem indischen Bild, mit inneres Netz darstellst. Dass im Nachvollzug dessen, was du hier beschrieben hast, was mit dieser existenziellen Erfahrung der Leere, Meditationserfahrung, wie immer man das jetzt beschreiben möchte, sich zeigt oder worauf man sich einlassen kann, dass dadurch etwas in die Welt kommt, in unsere Welt, das liebesfähig ist. Und dass allein die Tatsache, dass der Liebesfähigkeit in dieser Welt, in unserer menschlichen Welt, ein Heimatboden gegeben werden kann, sich etwas dramatisch in der Welt als Ganzes ändert, weil das Teil der Welt ist.
Ja. Ja. Wir sind voneinander abhängig, auch wenn wir das nicht sehen. Mhm. Von daher ist mein Denken, jeder Gedanke, den ich denke, hat seine Auswirkungen auf die ganze Welt. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, wie, mit welchen Hassparolen wir unterwegs sind, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass diese Hassparolen sich auch in der Weise ausdrücken. Mhm. Und wir haben immer den Eindruck, es spielt doch gar keine Rolle, was ich denke. Mhm. Stimmt nicht. Jeder Gedanke hat seine Auswirkung.
Sie, dir so zuhörend, würde ich auch einen Gedanken formulieren, der sehr naiv klingt, ja, aber ich höre dich einfach trotzdem so. Und wenn der in irgendeiner Weise stimmt, ist er bedeutsam. Nämlich, dass letztendlich der Hass der Liebe nicht standhält. Dass letztendlich, weil in dieser radikalen Akzeptanz eine Erkenntnis drin ist, die über das hinaus, und lass es mich anders sagen, weil im Hass eine, für den Hass eine Blindheit notwendig ist, die in dieser radikalen Akzeptanz mit Sehen oder mit Wahrnehmungskraft wahrnehmbar ist. Mir fehlen gerade die Worte, dass da aufgrund dessen, dass diese existenzielle Realität der radikalen Akzeptanz der Lehre eigentlich das Wesentliche ist, ja, ist hier eine Kraft, die, und das klingt ja völlig absurd, wenn man die Welt anschaut, den Satz berechtigt, dass eigentlich der Hass das Schwächere ist.
Ja, ist auch das Schwächere. Ganz, ganz eindeutig, weil der Hass frisst einen auf. Der frisst den ganzen Körper auf, und der zerstört sich selbst. Mhm. Hingegen diese Akzeptanz, diese radikale Akzeptanz ist eine Offenheit und kann wachsen, was beim Hass nicht der Fall ist. Der Hass zerstört und frisst sich auf, also geht zurück, und das andere geht in die Offenheit und ist im Grunde genommen auf Wachstum ausgelegt.
Ja. Ich meine, wenn man so auf die, ich nenne es mal so, die Wirklichkeit schaut, ja, die sogenannte Wirklichkeit, ist ja das, was du hier sagst, ziemlich fragwürdig. Aber wenn ich dir so zuhöre und sagt, wenn du sagst, der Hass frisst sich eigentlich auf, wenn man auf die Wurzeln, auf die Natur des Hasses sie ist es etwas, das sich eigentlich gegenseitig auffrisst, während diese radikale Akzeptanz, diese Liebesfähigkeit, die auf dieser Offenheit und dieser Lehre beruht, etwas ist, das sich aufgrund seiner eigenen Natur eigentlich ausbreitet, trotz aller entgegenstehender Evidenz, sage ich mal, scheint mir das, was du sagst, einsichtig zu sein.
Aber das kann ich doch schon an mir selbst erleben. Wenn ich zum Beispiel wütend oder voller Hass bin, ja, dann frisst es meine Leber auf, dann frisst es meine Galle auf. Dann kriege einen Schlaganfall, kriege alles Mögliche, weil mich der Hass einfach so körperlich mitnimmt. Mhm. Hingegen in dem Moment, wo ich mich öffne und wo ich auch Empathie zeige, wo mir in mir Liebe wächst, da kommt ein Strahlen, da kommt eine Offenheit zustande. Also das sehe ich ja bei mir selbst schon. Mhm. Und das kann doch dann nicht sein, dass das nur ein blinder Glaube wäre und ein Schönreden. Mhm. Das kann ich sehen. Das kann man bei den Menschen sehen.
Ja, ich glaube, was du hier sagst, ist eine radikal positive Botschaft. Und sie scheint mir trotz aller sogenannter Evidenz, die dagegen spricht, einfach nachvollziehbar zu sein. Und vielleicht ist das auch die Kraft spiritueller Praxis und der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war der Trump in uns. Wir können es durchaus vereinfachen und sagen, der Hass in uns.
Ja.
Und wahrzunehmen, dass dieser Hass in uns etwas ist, das, wenn wir ehrlich sind, uns nicht fremd ist. Und vielleicht auch nie fremd sein wird. Das werden wir aber genau hinsehen. Und das hast du, glaube ich, jetzt einfach in dem Gespräch mit uns jetzt immer wieder hingewiesen, es diesem anderen eigentlich nicht standhalten kann. Und wenn das wahr ist, dann ist das ja schon eine radikale Sache. Und vielleicht Grund genug zu sehen, dass spirituelle Praxis und die spirituelle Dimension für uns Menschen eine wahnsinnige Bedeutung haben könnte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es macht uns lebensfroh und es macht auch wirklich das Leben wieder erfüllend und das andere zerstört es nur.
Ja. Du weißt, wir sind leider schon über unsere Sendezeit hinaus.
Ja.
Ja. Haben uns einerseits von unserem Thema der Trump in uns, der Hass in uns entfernt. Wir sind aber meines Erachtens andererseits auch sehr zur Wurzel gegangen. Und dafür herzlichen Dank. Danke für dieses Gespräch, das mich sehr berührt hat.
Danke dir.
Wir hätten noch einige Fragen gehabt, aber ich hatte jetzt gedacht, dieses Gespräch ist gerade so in einem Fluss, in eine Richtung, ich möchte es gerade nicht unterbrechen, aber diese Fragen sprechen auch von, ich sage das nur, von der Erhabenheit dessen, was du hier gerade in dieses Gespräch gebracht hast. Auch danke dafür.
Vielen Dank, vielen Dank.
Danke, einen schönen Abend.
Dankeschön, ebenso.